beten. Einmal, Herr Jesus, wird die Sonne aufgehen in wunderbarster Weise über diese Welt, wenn du kommst. Ein Tag, den so viele herbeisehnen. Wir danken dir, Herr Jesus, jetzt, dass wir wieder uns heute Abend mit deinem Wort beschäftigen dürfen und sehen dürfen, wie du schon ganz früh im Alten Testament erkennbar bist. Wenn wir Rückschau halten, dann merken wir tiefe Zusammenhänge. Ich möchte dich bitten, dass du uns das Herz wieder warm machen möchtest, heute Abend, dass uns wieder neue Dinge lebendig werden, vielleicht auch Dinge, die wir schon längst wissen, dass wir sie wieder in ganz neuem Lichte sehen können. Segne uns, Herr. Du weißt, auch manche von uns brauchen einfach eine neue Berührung, und auch dafür wollen wir dich bitten, Herr, dass du das auch uns schenkst. Amen.
So, ich darf noch kurz, bevor Bruder Burchardt dann spricht zu uns, drei Dinge sagen. Einmal, in diesem Büchlein, ich möchte es also jetzt nicht noch einmal empfehlen, ist auf Seite 64 und 65 auch die Geschichte mit Pfarrer Burchardt beschrieben, ohne dass sein Name genannt wird. Das heißt, dass hier ein Christ zum ersten Mal in einer jüdischen Kirche predigen durfte. Hat begonnen mit der SMD-Tagung in Marburg und hat sich dann fortgesetzt in Israel selbst. Also, wenn Sie das lesen, stoßen Sie auch auf Pfarrer Burchardt. Dann darf ich Pastor Leier und seine Gattin ganz herzlich willkommen heißen. Mir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, Gott hat ihn aus den Toten wieder auferstehen lassen. Nach einem schweren Herzinfarkt, bis vor ein paar Tagen noch in Chur, ist er wieder uns geschenkt worden. Er wäre sonst nämlich die ganze Zeit bei uns gewesen. Herzlich willkommen und dem Herrn sei Dank, was er an dir getan hat. Wir freuen uns mit dir zusammen über diesem Geschenk. Dann wollte ich es nicht verschweigen. Ich habe gerade eben noch ein bisschen so die neueste Nummer von Jerusalem Post durchgelesen. Der Mardukai, der Verteidigungsminister Israels, hat jetzt bekannt gegeben, Israel schreckt vor einem Präventivschlag nicht zurück, weil im Augenblick große Sendungen russischen Materials für die Raketen mit anderen Sprengköpfen als dem üblichen Sprengsatz nach dem Iran und nach Syrien geliefert werden. Und wenn Israel überleben will, ist es also jetzt im Augenblick weitaus gefährlicher als die Scud-Raketen, die da Saddam Hussein da losgelassen hat während des Golfkrieges. Die Situation ist so gefährlich, dass Israel jetzt bereits öffentlich bekannt gegeben hat, wir schlagen vorher zurück, bevor eine Rakete herüberfliegt zu uns. Und wenn das so sein sollte, dass die ersten Raketen von drüben nach Israel kommen, dann wird Israel einen hohen Preis bezahlen und einen hohen Preis fordern und gewaltig zurückschlagen. Also ich wollte bloß sagen, wir wollen auch in der Fürbitte daran denken, Israel ist im Augenblick im militärischen Blickwinkel äußerst gefährdet.
Vorab noch etwas. Ich reise morgen früh ab. Das heißt, mein Blumenladen und mein Bücherladen ist dann nicht mehr vorhanden. Also wenn Sie heute noch eilig Einkäufe tätigen wollen, sollten Sie das tun, möglichst heute Abend. Und nicht, dass, wie mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass ich morgen aus dem Auto nochmal meine Schachteln rausholen muss, weil dann noch ein paar Nachzügler kommen. So, das, was ich heute Ihnen biete, können Sie auch nachlesen. Sie haben ja hier das Vorrecht, auch eine Kassette zu bekommen, sodass Sie mich hören mit all meinen Versprechern und mit meinem Husten oder Räuspern. Aber wenn Sie es chemisch reinhaben wollen, dann kaufen Sie das Büchlein Gottes große Liebe. Da kommt das nun vor, was ich jetzt Ihnen vortragen möchte. Und das ist so etwas wie eine Bibelarbeit. 1. Mose 45, die Verse 1 bis 9. Der Höhepunkt in der Geschichte von Josef mit seinen Brüdern. 1. Mose 45, 1 bis 9. Da konnte sich Josef nicht länger enthalten vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief: Lasst jeder Mann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, da sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist. Und es sind noch 5 Jahre, dass kein Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Ägyptenland. Eilet nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn in ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir und säume nicht. Ich werde die Zwischenüberschriften mitsprechen, damit Sie eine bessere Übersicht haben. Römisch 1, die Stunde des Erkennens. Erstens, das Erkennen der Brüder. Da stehen sie nun vor Josef, seine Brüder. Aber sie erkennen ihn nicht. Für sie ist er immer noch der zweitmächtigste Mann in Ägypten, im königlichen Kleid, bevollmächtigt als Herrscher und als Richter. Er vertritt die ganze Macht und die Größe Ägyptens, das Recht des Landes und seine Rechtsordnung. Für die Brüder ist er der, der über ihre Not, die sie nach Ägypten trieb, den furchtbaren Verdacht der Agententätigkeit aussprach. Für sie ist er der, der sie in Seelenqualen führte, weil er ihnen nicht glaubte. Für sie ist er der, der ihrem Vater Kummer bereitete, der den Schimeon als Geisel nahm, den einzulösen nur durch die Trennung Benjamins, des jüngsten Sohnes vom Vater, möglich sein kann. Sie haben noch die kummervollen Worte des Vaters im Ohr: Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da. Schimeon ist nicht mehr da. Und nun auch Benjamin. Es geht alles über mich. Für die Brüder ist er der, der ihnen jetzt in einer für sie ausweglosen Situation gegenübersteht. Ein angeblich gestohlener Königsbecher wurde zum Schuldbeweis und fordert nun das Leben des jüngsten Sohnes, an dem das Herz des Vaters hängt. Zweitens, Schuld kann nicht verstummen. Wie sollen wir wieder heimkehren können zu unserem Vater? Was sollen wir ihm sagen? Wie sollen wir erklären? So fragen sie sich. Rachel hatte nur 2 Söhne geboren, den Josef und den Benjamin, bei dessen Geburt die Mutter starb. Einer ging von mir, so der Vater, Und ich musste mir sagen lassen, er ist zerrissen. Werdet ihr diesen, den Benjamin, auch noch von mir nehmen, so werdet ihr meine grauen Haare hinunter zu den Toten bringen. Wir? Wieso denn wir? Was können wir dafür, dass Hungersnot über uns kam und wir nach Ägypten mussten? Dass die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse so sind, wie sie sind? Dass Fremde immer dem Argwohn und der Ablehnung ausgeliefert sind? Was können wir dafür, dass wir in die Gewalt dieses Mächtigen gerieten, seiner Verständnislosigkeit, seiner Härte ausgeliefert wurden? Um unseres und unseres Vaters Leben zu erhalten, sind wir gekommen. Er aber fordert den Tod Benjamins und damit unseres Vaters. Also wieso wir? Aber steckt da vielleicht etwas anderes dahinter? Oder ein anderer? Der Gott unseres Vaters Jakob, unseres Großvaters Isaak und unseres Urgroßvaters Abraham? Hat das alles vielleicht mit unserer Schuld zu tun? Da tauchen alte Bilder auf, vergessen bisher oder verdrängt. Die Angst lässt die Seele sprechen. Das Antlitz eines Bruders wird sichtbar, voller Fassungslosigkeit und Entsetzen. Die Grube von damals in Verbindung mit den Worten des Vaters: Ihr werdet meine grauen Haare hinunter in die Grube bringen. Sichtbar wird die Gestalt eines Gebundenen, Verratenen, Verkauften, der mit Fremden in die Fremde ziehen muss. Da taucht das Bild von einem zerrissenen Königsrock auf, voller Blut. So bricht es in die Seelen der Brüder ein, quält, gibt keine Ruhe. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden, unsere Missetat. Aber war es nur diese Missetat? War nicht das ganze Leben unserer Familie eine ständige Verstrickung in Sünde, Unrecht, Gewalttat und Laster? Ruben, der Älteste und zunächst Träger des Abraham-Segens, widersetzt sich Gottes Willen und ehelicht eine von Kanaan, Angehörige eines Volkes, das die Unzucht als ethische Norm seiner Religion lebte. Schimeon und Levi betrogen die Männer einer Stadt mit dem heiligen Zeichen des Abrahamsbundes, der Beschneidung, um sie umzubringen und sich an ihrem Besitz zu bereichern. Auch die anderen Söhne Jakobs sind nicht besser, Spießgesellen des Bösen, wie der Verkauf Josefs zeigt. Sie ließen zu, sie machten mit. Aber war ihr Vater Jakob besser? War nicht auch bei ihm Täuschung gegenüber seinem Vater und seinem Bruder Esau ein Grundelement seines jungen Lebens? Wiederholt sich das in dieser Familie immer und immer wieder? Gott hat unsere Missetat gefunden. So wird alte Schuld zur Anklage. Es glaube niemand, dass er sich seiner Schuld entziehen könnte. Sie hat noch jeden eingeholt und dem göttlichen Gericht ausgeliefert. Schuld kann nicht verstummen. Drittens, Schuld kann nicht vergessen werden. Wie sollte Josef vergessen können? Wie Abraham einst auf Gottes Befehl sein Land verließ und für viele zum Segen wurde, so wurde Josef durch den Verlust seiner Heimat zum Segen für viele. Er hatte das längst erkannt, dieses Ziehe aus. Du darfst unter diesen Brüdern in dieser Familie nicht mehr bleiben. Deshalb, um Gottes Wirken willen an ihm und durch ihn, musste Josef in die Grube. Deshalb nach Ägypten, deshalb zu Potiphar, deshalb ins Gefängnis vor Pharao und deshalb für Pharao ein Herr über Ägypten werden. Und ein Herr gegen Hunger und Not, damit eine Familie und ihre Nachkommen, damit das Volk, das Gott will und braucht, erhalten bleibt. Das ist es, was Josef für sein Leben und als Gottes Führung in seinem Leben erkannt hatte. Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das war die Erkenntnis, die zum Heil führen wird. Und gerade deshalb nicht Rache, nicht Vergeltung, nicht neues Unrecht als Recht auf Wiedergutmachung, sondern Richten als Aufrichten, Heil als Heilen, Recht als wieder zurechtbringen. Viertens, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Welch ein Entsetzen bei den Brüdern. Hier folgt eine Konfrontation mit der Wahrheit. Hier werden Betrug, Täuschung, Verrat und Hass aufgedeckt, den ihr verkauft habt. Das nimmt alle Hoffnung und zeigt Ausweglosigkeit. Die Brüder sind von ihren Taten eingeholt worden, von ihnen umzingelt. Kein Tauschopfer kann mir helfen, auch nicht das des Judah. Nimm mich zum Sklaven. Freiheitsverlust als Sühne kann nichts mildern. Sie sehen ihre Verlorenheit um unserer Sünden willen. Bei den Worten, ich bin Josef, den ihr verkauft habt, tut sich für die Brüder die Hölle auf. Nach Ägypten ins Land des Todes verkauft. Und jetzt stehen sie vor dem Todgeglaubten, selber Kinder des Todes im Land des Todes. Denn was jetzt zwangsläufig kommen muss, kann doch nur Gericht und Tod bedeuten. Fünftens, ich bin Josef, euer Bruder. So wissen wir es. Schulderkenntnis führt zum Schuldbekenntnis. Und dann erwarten wir einen Richter, der nicht nur ein gerechtes Urteil, sondern auch mildernde Umstände gelten lässt. Aber hier geschieht etwas völlig anderes. Hier bekennt sich ein Unschuldiger zu den Schuldigen, zu seinen Brüdern. Ich bin euer Bruder. Wo kommt so etwas im Leben vor? Was wissen wir nicht alles von sogenannten Brüdern, die sich bis auf den Tod hassten und verfeindet blieben über den Tod hinaus? Auch von christlichen Brüdern, die nicht zueinander finden können. Ich bin Josef, euer Bruder. Ich bin es, immer noch und bleibe es. Es heißt hier nicht, ich war es oder ich werde es vielleicht einmal wieder sein, wenn ihr und. Ich bin. Und das zählt. Der tiefe Abgrund, der sich zwischen den Brüdern und Josef aufgetan hat, kann nur von Josef überbrückt werden. Nur er, der Unschuldige, kann die Brücke zu den Schuldigen schlagen, niemals umgekehrt. Auf solche Bruderschaft, die über alle Schuld hinausreicht, kann sich nur der Unschuldige berufen, nicht die Schuldigen. Sie haben die Bruderschaft verwirkt, verspielt, verraten, verkauft. Sechstens, das Erkennen Josefs. Doch Josef weiß noch mehr. Er hat längst erkannt, dass hinter wirklicher Vergebungsbereitschaft und gewollter Vergebung immer auch Gottes Wirklichkeit steht, die Leben erhalten will, dass wie du mir, so ich dir, eskaliert zur Vernichtung. Gott aber ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Er führt zwar in die Hölle, aber auch wieder heraus. Wo Menschen sich vergeben können, da fördern sie das Leben, ihr eigenes und das anderer. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Unvergebene Schuld tötet den anderen und noch mehr den, der nicht vergeben kann oder will. Darum, bekümmert euch nicht, denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Um eures Lebens willen hat mich Gott hierher gesandt, vor euch hergesandt. Und ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Menschen mögen schuldig werden. Gott wirkt durch alle Schuld hindurch. So wird die von ihrem Stiefvater Juda verführte Kanaaniterin Tamar zur Stammmutter Davids und des Messias Israels. Und Juda wird neben seinem Vater Israel zum Namensträger eines Volkes, durch das Gott Heil und Rettung für Abrahams Nachkommen und für alle Völker bewirken will. So und nur so kommt das Heil von den Juden. Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt von der Geschichte Josefs mit seinen Brüdern erkannt haben. Gott bewahrt nicht vor Not, aber er bewahrt in der Not. Gleiches gilt für die Gottesfurcht. Wie sollte ich ein so großes Unrecht tun und mich vor Gott versündigen? Trotzdem musste Josef ins Gefängnis. Gott will nicht den Tod des Sünders. Der Tod ist zwar der Sünde Lohn, aber Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Er will, dass der Gottlose umkehre und am Leben bleibe. Nicht strafen und vergelten schafft Schuld aus der Welt, sondern allein Vergebung und Hingabe, die lieben will. Gott benutzt Menschen und wirkt durch Sünder. Er bekennt sich nicht zur Sünde, aber zum Sünder. Gottes Gericht gilt der Sünde, seine Gnade aber den Sündern, die im Erschrecken über ihre Schuld erkennen, dass sie Gnade brauchen. Richten und aufrichten ist Gottes Werk an Menschen, für die er heil sein will. Nur so will Gott retten und am Leben erhalten. Denn Gott will Heil und nicht Unheil. Er will Leben und nicht Tod. Darauf zielt die ganze Heilsgeschichte, die mit Abraham beginnt. Die Josefsgeschichte ist nichts anderes als die Fortsetzung der Abrahamsgeschichte. Ich will segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Römisch 2, die geplante Errettung. Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr übrig bleibt. Wir kennen ja die Geschichte der Jakobsfamilie und wissen, wie es mit ihr weitergeht. Der alte Jakob, der auch Israel heißt, kommt nach Ägypten. Dort gibt es noch 5 Jahre Hungersnot. Die Jakobsfamilie überlebt. Aus ihr beginnt ein Volk zu werden, das den Namen Israel trägt. Sein Siedlungsraum ist Goshen, zwischen dem Nildelta und dem Sinai. Bewahrt vor den Versuchungen Kanaans, kann es sich hier entwickeln und entfalten. Gleichzeitig ist es dort bewahrt vor einer Vermischung mit den Ägyptern. In der großen Völkerwelt entsteht das Volk Israel im Winkel, im Abseits. Später wird aus dem Land der Bewahrung, also Ägypten, das Land des Todes für Israel, in Not, Bedrängnis, Sklaverei, Israel in der Grube. Und jetzt wiederholt sich das Schicksal Josefs beim Volk Israel und wird sich in seiner Geschichte immer und immer neu wiederholen. Die Grube des Leidens wird zur Geschichte eines Volkes, das immer wieder den Leidenschaften und dem Hass der großen Völkerfamilie preisgegeben wurde. Gerichte schlimmsten Ausmaßes schlugen wie Feuerbrand über Israel zusammen. Aber stets geht Israel aus allen Feuern lebend hervor, bleibt übrig, oft nur ein Rest, versenkt zwar, von Brandspuren gezeichnet. Wenn Israel nicht von Gott seinen Namen schon erhalten hätte, das Übriggebliebene müsste es heißen. Denn über ihm steht das Wort aus Jesaja 1, 7 bis 9. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion. Hätte uns der Herr Sebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und Gomorra. An der Frage, warum das so ist, haben viele Juden ihren Glauben verloren, besonders in der Zeit um Auschwitz. Ein Gott der Bewahrung, ja, aber ein Gott, der das alles zulässt, nein. Ein Gott, der von der Hölle, vor der Hölle bewahrt, ja. Aber ein Gott, der in die Hölle führt, nein. Glauben wir jetzt aber nicht, dass wir Christen voller Eifer den Juden diese Fragen zu beantworten hätten? Schon gar nicht wir aus Deutschland. Das jüdische Volk hat in seinem gläubigen Teil längst zu antworten gewusst. Und ich möchte solches Antworten den Christen für ihre nationalen Katastrophen einmal empfehlen. A. Gott führt uns um unserer Sünden willen in die Grube nationalen und persönlichen Leides. Nicht die Ägypter, nicht die Assyrer oder Babylonier, nicht die Römer, nicht die Nazis. Gott ist es. B. Der Größe unseres Retters entspricht die Größe unseres Leides. Das haben wir heute Morgen gehört. Das ist eine der wundersamsten Glaubenserfahrungen Israels. Weil unser Retter so groß ist, ja, der Größte ist, darum ist auch unser Leid so groß, größer als das Leiden anderer Völker. So spricht der Herr Jeremia 31. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste dieser Welt. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie können wir die rettende Liebe Gottes erfahren, wenn wir nicht vorher in der Hölle waren? C. Damit Gott uns übrig lasse, der Schmelztiegel des Leides dient zur Läuterung. Ein Rest wird umkehren. Sheer Yashub. Und mit diesem Rest hat Gott sein Werk in dieser Welt. Denn die übrig gebliebenen werden die übrig bleibenden sein. Sie formieren sich zu einem Zug, der einem Ziel entgegengeht. Die übrig gebliebenen aus und Katastrophen halten an der Hoffnung fest, Gott führt in die Hölle und wieder heraus. Auch und erst recht in der Endzeit. Und dieses aus der Hölle heraus wird einmal nicht nur den Übriggebliebenen aus Israel gelten, sondern auch der großen Schar, die nach Offenbarung 7,9 niemand zählen kann, die Zahl der Übriggebliebenen aus den Völkern. Und Gott selbst wird unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Offenbarung 21. Dies alles ist angesprochen in der Geschichte Josefs mit seinen Brüdern, wenn es in Vers 7 unseres Textes heißt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Wer von der geplanten Errettung spricht, der muss als Christ auch von dem geplanten Retter sprechen. Römisch 3, Josef, ein Urbild Christi. Wir haben es sicher alle längst gemerkt oder erkannt. Im Leben des Josef und seiner Brüder spiegelt sich das Leben eines Kommenden, von dem wir Christen wissen, dass er gekommen ist. In Josef spiegelt sich der Kommende, der erfüllt, was Abraham und seinem Volk verheißen wurde, dass in ihm und durch ihn gesegnet werden alle Völker auf Erden. Josef musste leiden, um seine Brüder, deren Nachkommen und die Ägypter zu retten. Jesus muss leiden, um seine Brüder aus Israel und aus den Völkern zu retten. Wie Juda den schändlichen Rat gibt, Josef zu verkaufen um 20 Silberschekel, so verrät ein Bruder aus der Jüngerschaft seinen Herrn um 30 Silberschekel und trägt ausgerechnet den Namen Judas. Die Vision des Vaters von der Königswürde Josefs, dargestellt im königlichen Rock, erfüllt sich, als Josef in königlichen Kleidern vor seinen Brüdern steht und sie vor ihm niederfallen. Über der Geburt Jesu heißt es, er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Lukas 1,33. Und Offenbarung 11,15 heißt es, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Brüder erbitterten sich so über die Vorzugstellung Josefs durch den Vater, dass sie ihm den Tod wünschten. Der Anspruch Jesu, von Gott zu Israel und in die Welt als Retter gesandt zu sein, wird bis heute von Israel abgelehnt. Lukas 19,14. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die Brüder überfällt lähmendes Entsetzen vor ihrem erhöhten Bruder. Dem Volk der Juden ist verheißen, sie werden erkennen, den sie durchbohrt haben. Offenbarung 1,7. Damit ist Jesus gemeint. Josef bekennt sich zu den an ihm schuldig gewordenen Brüdern als Bruder. Jesus sucht die Verlorenen und lässt sie seine Brüder sein. Josef wusste, dass hinter Vergebungsbereitschaft Gottes Willen steht, Leben zu erhalten. So rief Jesus am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit lehrte er seine Jünger, in der Liebe Gottes zu leben und Schluss zu machen mit dem tödlichen Wie du mir, so ich dir. denn lieber leiden als Leid tun. Lieber das Böse erdulden als Böses tun. Lieber Last tragen als anderen Last sein. Der Christus Gottes hat es uns ja vorgelebt und vorgestorben. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie. Es ist in keinem anderen Heil. Amen. Meine Brüder gucken sich jetzt ratlos an, weil ich 20 Minuten zu früh Schluss gemacht habe. Aber das Kapitel durfte gar nicht länger gebracht werden. Sonst würde wieder vieles zerredet sein. So. Es ist ja auch nicht etwas Schlechtes, wenn Sie etwas früher hier rausgehen. Man kann ja auch da drüben noch zusammensitzen. Die Schwaben trinken ja vielleicht gerne ein Viertele und die anderen etwas anderes. Und Sie können noch heute Abend miteinander ein bisschen miteinander reden. So recht?
Ja.
Also sehen Sie, jetzt habe ich euch aber geholfen. Ne?
Nein. Würden Sie noch beten?
Ja. Lieber Herr Jesus Christus, durch deine Gegenwart, durch deine Auferstehung, durch das Erlebnis deiner Nähe haben wir Augen bekommen, die die Bibel Alten und Neuen Testamentes neu lesen gelernt haben. Wir haben deine Spuren gefunden im Tenach unserer jüdischen Brüder. Wir haben erkannt den Plan Gottes mit dir und deinem Volk. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass wir alle mit hineingenommen sind in die Pläne deines Heils. Wir danken dir, dass wir auf dem Wege sind, dem Ziel entgegen, das du als Heil für uns und für die Welt gesetzt hast. Geh mit uns jetzt durch die Nacht. Halt uns bei der Hand, lass uns ruhen und wieder neu aufstehen, einem neuen Tag entgegen, fröhlichen Herzens und mit frohen Augen.